Wir fahren heute weiter unserer Predigtserie. Die entscheidendsten Gewohnheiten für Glaubenswachstum. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie wichtig es ist, der Gemeinschaft zu wachsen. Wir werden heute sehen, wie wichtig es ist, sich auch zu ernähren, dass man wachsen kann. Es geht heute um Gottes Wort und ich bitte euch, die Bibel hervorzunehmen, wenn ihr sie dabei habt, mit mir aufzuschlagen. Der heutige Predigttext steht in 1. Petrus 2, Vers 2 bis 3. Ich möchte gerade noch ein bisschen vorher auch noch lesen für den Kontext. Und so lese ich den heutigen Text aus 1. Petrus 1, ab Vers 23. Da steht: Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Petrus schreibt hier, dass wir wiedergeboren, also neugeboren worden sind durch das lebendige Wort von Gott, durch das Wort Gottes. Das ist ja die Frage, was ist denn gemeint mit Wort Gottes? Was meint die Bibel, wenn sie von Wort Gottes spricht? Kurz, Wort Gottes ist das, was von Gott ausgeht. Und die Bibel bei Johannes nennt Jesus zunächst mal selbst das Wort Gottes. Johannes erwähnt dreimal, dass Jesus das Wort Gottes ist. Übrigens nur Johannes und ausschließlich bei Johannes ist mit Wort Gottes Jesus gemeint. Überall sonst ist mit Wort Gottes die Rede von Gott gemeint. Also das, was Gott spricht. Und da haben wir zum Beispiel mal die Selbstrede von Gott. Oder Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht. Oder Gott sprach in sich selbst, lasst uns Menschen machen. Und dann sind Menschen geschaffen worden. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, in welcher Sprache hat Gott wohl da gesprochen? Ich glaube nicht, dass es Hebräisch war. Ich glaube, wir wissen es gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Gott eine eigene Sprache hat für die Gespräche innerhalb der Dreieinigkeit. Vielleicht nicht mal menschliche Worte. Also es gibt die Selbstrede von Gott, das ist Wort Gottes. Dann gibt es aber auch die direkte Rede. Und Gott sprach zu Mose und jetzt spricht Gott immer in der Sprache, die sein Gegenüber spricht. Ich finde das genial. Gott sprach mit Mose, weiß auch nicht, vielleicht ägyptisch, vielleicht hebräisch, vielleicht aramäisch, vielleicht irgendein Dialekt, wie auch immer. Mose hat es dann auf hebräisch aufgeschrieben, so wie es uns überliefert wurde. Gott sprach, das ist sein Wort, was Gott gesprochen hat. Dann gibt es auch die indirekte Rede. Jeremia 1, Vers 9 sagt Gott zu Jeremia, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Dann hat Jeremia gesprochen und das, was Jeremia sagte, war Wort Gottes. Es kam von Gott. Also wir sehen die Rede von Gott, wie Gott spricht. Aber jetzt kommt das Besondere, auch die schriftliche Form, wo jetzt Gott nicht direkt spricht, Doppelpunkt, auch das wird Wort Gottes genannt. Gott selbst hat die 10 Gebote geschrieben, dann haben Mose, Josua, Samuel, Paulus, Petrus und so weiter haben auch geschrieben. Und sehr oft oder immer wieder steht dann, das, was einfach so steht, das ist Wort Gottes. Zum Beispiel sagt Jesus in Markus Evangelium, ihr habt doch gelesen bei Mose, wie Mose schrieb, aber ihr haltet euch nicht daran und damit setzt ihr Gottes Wort außer Kraft. Er sagt, weil ihr euch nicht an das haltet, was Mose geschrieben hat, haltet ihr euch nicht an Gottes Wort. Interessant ist für uns, das, was Gott spricht, die Selbstrede, direkte Rede, indirekte Rede, haben wir heute nur noch in der schriftlichen Form. Also auch das. Darum mache ich es kurz für uns heute. Wer das noch detaillierter möchte, Kurs Systematische Theologie, Bibliologie, ganz, ganz empfehlenswert. Ich mache es heute kurz. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Das Wort Gottes ist für uns heute die ganze Bibel. Das ist das Wort Gottes. Und darum geht es heute in meiner Predigt. Und jetzt schauen wir uns den Predigttext an, 1. Petrus 2, Vers 2 bis 3. Petrus schreibt, seid begierig, begehrt, sehnt euch nach dem Wort Gottes, sehnt euch nach dieser Milch, wie die neugeborenen Kindlein. Manche von euch hatten ja auch mal Säuglinge. Also wir alle waren es mal, aber die Erinnerungen sind wohl knapp daran. Aber vielleicht hattet ihr ja auch so kleine Säuglein, so kleine Kinder. Ich meine, denen muss man keine Ernährungsvorschriften machen. Übrigens, du musst dreimal täglich und dann brauchst du im Fall noch Gemüse und du brauchst das noch. Kleine Kinder ernähren sich instinktiv. Und kleine Kinder, die können sich schon melden, wenn sie Hunger haben. Wir hatten ja drei kleine Kinder, also man kann sich ja kaum mehr erinnern, wie klein die mal waren so. Aber irgendwie kann ich mich doch noch so knapp daran erinnern, dass die schreien konnten. Und das haben wir ihnen nicht beigebracht. Also man muss ja so viel beibringen, aber die kommen auf die Welt und schreien gerade. Und dann schreien sie, wenn sie Hunger haben. Und unsere Kinder haben nie so stark geschrien, wie wenn sie Hunger hatten. Und dann gibt es ja so den Brustwechsel. Und dann ging es wieder weiter mit dem Geschrei, weil sie noch nicht genug hatten. Das sind kleine Kinder. Sie schreien. Sie sind so begierig nach der Milch, dass sie noch nicht genug haben. So schreibt Petrus, seid begierig. Sehnt euch nach dieser vernünftigen, unverfälschten Milch. Vernünftig ist das Wort Logikos. Vorher schreibt Petrus vom Logos Theou, vom Wort Gottes. Logos, Wort. Und jetzt schreibt ihr, seid begierig nach dieser Logikos, nach dieser biblischen, nach dieser zweckentsprechenden wörtlich übersetzt. Aber ich meine, er weist hier auf dieses Logos hin. Seid begierig nach diesem Wort Gottes, nach dieser biblischen Milch, die unverfälscht ist, also ohne ungesunden Zusatz. Die Bibel ist gesund, gesundmachend, sie ist wahr. Jetzt noch kurze Quizfrage, wer weiß, was Milch auf Griechisch heißt? Nur jemand, der das per Zufall weiß? Gala. Ah, super. Gala, das ist mir erst aufgefallen in der Predigtvorbereitung. Gala heißt Milch. Galaxie heißt Milchstraße. Ah. Fun Fact hat nichts mit meiner Predigt zu tun, aber ich fand es spannend, euch das zu sagen. Aber man muss auch etwas lernen, oder, in der Predigt. Also nächstes Mal, wenn ihr Gala-Käse habt, denkt ihr daran, das ist Milchkäse. Super. Gut. Galaxie, Milky Way. Ja, gut. Also gut, gehen wir weiter. Damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Also begehrt diese Gala, damit ihr durch diese Gala, diese Milch, zunehmt zu eurer Rettung. Wörtlich. Petrus schreibt vorher, dieses Wort Gottes, durch das seid ihr wiedergeboren worden. Dieses Wort Gottes zeigt uns, wer wir sind. Es zeigt uns, wer Gott ist. Es zeigt uns, dass wir Menschen vor Gott nicht bestehen können. Die Bibel ist wie so ein Spiegel, der mir zeigt, wie ich wirklich bin. Und diese Bibel, die führt mich dann zu Jesus, der für mich gelebt hat, der für mich gestorben ist, auferstanden ist, wieder kommen wird. Und sie fordert mich auf, gib dein Leben diesem Jesus. Bekenn ihm deine Sünden, 1. Petrus 1, 9. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dann sagt uns die Bibel und gib dein Leben Jesus, nimm ihn auf. Und dann heißt es in Johannes 1, Vers 12, dann sind wir Kinder von Gott. Wiedergeboren, neugeborene Kinder, gerettet. Und jetzt möchte Gott, dass Menschen, die diese Rettung angenommen haben, die im Glauben gestartet sind, bis zum Ende durchhalten. Wie geht das? Durch die Bibel. Durchs Wort Gottes, wenn wir es lesen. Nahrung. Gott, Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Wir brauchen diese Nahrung, das Wort Gottes, das er zu uns spricht. So können wir wachsen. Aber der Umkehrschluss gilt auch. Wer Gottes Wort nicht zu sich nimmt, wird geistlich sterben. Petrus macht deutlich, wir brauchen geistliche Nahrung. Wir brauchen Gottes Wort, die Bibel. Ab vor knapp 15 Jahren habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben, Theologiestudium, und ich habe die damals geschrieben über Wachstum, Gemeindewachstum, aber auch geistliches Wachstum. Und ich bin damals, es war damals gerade so aktuell, auf eine Studie gestoßen, die Reveal-Studie. Groß angelegte Studie, 280.000 Gläubige wurden befragt, 5 Kontinente, 1.200 Gemeinden über das geistliche Wachstum. Jedenfalls kam es dann zu einem Resultat. Das möchte ich euch vorlesen, was die da herausgefunden haben, wie geistliches Wachstum geschieht. Es gibt nichts, das geistliches Wachstum annähernd so stark fördert wie die Bibel. Das Nachdenken über die Bibel ist mit Abstand die maßgeblichste geistliche Übung. Und es ist außerdem der einzige Faktor von über 50 Untersuchten, der in jedem Entwicklungsschritt unter den Top 5 der genannten Faktoren auftaucht. Aus diesem Grund kommen wir zu dem Schluss, dass dies der Katalysator ist, der mit größter Wahrscheinlichkeit Aufschluss über geistliches Wachstum geben kann. Die haben geforscht, befragt und haben herausgefunden, was die Bibel vor 2000 Jahren schon gesagt hat. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung, zur Erziehung, damit ein jeder Mensch Gottes ganz wohlgefällig leben kann. Die Bibel sagt selbst in 2. Timotheus 3,16, dass wir durch dieses Wort wachsen. Wir brauchen die Bibel, um geistlich zu wachsen. Und jetzt steht da noch, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Dieser Vers hier, der will Verlangen wecken, nicht Vorgaben machen. Ich glaube nicht, dass es das Ziel war von Petrus, dir heute Morgen ein schlechtes Gewissen zu machen. Haben wir das letzte Woche gehört, oder? Es gibt so inquisitorische Fragen. Wenn ich heute fragen würde, wer hat in der letzten Woche genügend Bibel gelesen? Boah, ist schon die Anklage schon in der Frage drin. Oder haben wir letzten Sonntag gelernt? Predigt könnt ihr sonst nachhören von Stefan. Da hat man immer ein schlechtes Gewissen, oder? Hast du schon genügend gebetet? Nein, ich glaube nicht, dass dieser Vers uns ein schlechtes Gewissen machen will, sondern Petrus will sagen, hey, Gott kann man genießen. Klar, wenn ich die Bibel lese, habe ich manchmal auch Stellen, die sind ein bisschen zäh, schwer verdaulich. Ich glaube, insgesamt gilt, es ist ein Genuss. Das Evangelium ist wunderbar, ist wunderschön. Wir können Gott genießen. Die Botschaft der Bibel ist ein Genuss. Und ich möchte heute auch keine Vorgaben machen, Vorschriften, so jetzt geht nach Hause und lest unbedingt, ihr müsst, sonst seid ihr keine guten Christen oder wie auch immer. Sondern ich möchte euch heute Morgen ermutigen, genießt das Wort Gottes. Es bleibt in Ewigkeit. Das bewirkt etwas, stärkt euch, ernährt euch gesund. Lest die Bibel, ja. Es ist so wichtig, denn dadurch nehmen wir zu zum Heil. Wisst ihr, es gibt manchmal Kinder, das noch nicht, die nehmen nicht so viel zu sich. Das ist nicht gesund, oder? Wenn man ein neugeborenes Kindlein hat, das nicht richtig trinken will, das ist eine unglaubliche Not für Eltern. Und im schlimmsten Fall muss man dann eine künstliche Sonde und so, ihr wisst ja. Aber ich glaube, es gibt manchmal auch im geistigen Leben wie so diese Not für den Vater, wenn seine Kinder sich nicht mehr ernähren wollen. Darum meine Anregung heute, genießt das Wort Gottes und ich möchte darauf eingehen, wie wir gewinnbringend die Bibel lesen können. Ich möchte dabei auf drei Faktoren eingehen, die ich für entscheidend wichtig halte, dass wir die Bibel gewinnbringend lesen. Der erste Faktor, meine Haltung zur Bibel. Zweiter Faktor, dass wir lesen und studieren. Und der dritte Faktor, dass wir es auch tun. Beginn mit dem ersten Faktor für gewinnbringendes Bibellesen. Das ist meine Haltung zur Bibel. Welche Haltung hast du zur Bibel? Ich glaube, man kann grundsätzlich zwei Haltungen einnehmen. Die eine Haltung, die ich haben kann zur Bibel, ist, dass ich mich unter die Bibel stelle. Sage, das ist das Wort Gottes. Vollständig wahr. Inspiriert von Gott. Irrtumslos. Meine letzte Autorität. Und ich sage, ich stelle mich der Bibel unter und die Bibel darf mich kritisieren. Sie darf mein Denken kritisieren. Mein Wollen, mein Fühlen und auch mein Handeln. Die andere Haltung, die ich zur Bibel haben kann, ist, dass ich mich der Bibel überordne und die Bibel mir unterordne. Und dann sage ich vielleicht, ja, das ist Menschenwort. Oder ich sage vielleicht, das enthält hier irgendwo Gottes Wort, aber ich muss entscheiden, wo genau. Ich sage dann vielleicht, ah, wir sind im Jahr 2024, kann man doch heute nicht mehr sehen, so sehen. Gilt heute nicht mehr. Und ich ordne die Bibel mir unter. Ich kritisiere die Bibel. Ich mache dann vielleicht so wie einen Bibabo. Habe ich schon x-mal gesagt, gell? Den Bibelbastelbogen mit vorperforierten Seiten zum Herausreißen. Für all die Stellen, die mir heute nicht mehr so passen. Welche Haltung hast du zur Bibel? Darf die Bibel dich kritisieren oder kritisierst du die Bibel? Ich möchte ermutigen, dazu aufrufen, die Bibel zur letzten Autorität im Leben zu machen. Wisst ihr, wir alle haben eine letzte Autorität im Leben. Die meisten, allermeisten Menschen sehr unbewusst. Aber jeder Mensch hat eine allerletzte Autorität, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Philosophisch gesprochen sagt man, dass diese letzte Autorität zum Beispiel die Tradition sein kann. Ich sage, das ist richtig und wahr, was schon immer richtig und wahr war. Ich sage unter uns, es gibt auch eine sehr kurze Tradition. Die nennt sich, alle heute machen es so. Das ist auch eine Tradition, nur eine sehr kurze. Und ich habe so die letzte Autorität für mein Leben, das, was alle gemacht haben oder alle heute machen. Eine andere letzte Autorität ist das Lehramt, sagt man philosophisch. Ich sage, vielleicht deine Mutter, dein Vater, dein Professor, dein Lehrer. Der hat mir gesagt, so ist es richtig. So muss man denken, leben, glauben. Eine andere letzte Autorität, so sagt man heute, ist der Verstand. Das, was ich für logisch erachte, das ist wahr und richtig. Ja, das ist halt nicht mehr so ganz logisch. Mein Verstand entscheidet, was richtig und falsch ist. Die meisten Menschen aber heute, die haben eine andere letzte Autorität. Das ist ihr Gefühl. Das, was sich für mich als richtig anfühlt, ist auch richtig. Ich hatte kein schlechtes Gewissen als ich, wird heute gesagt. Und damit kann man dann vor allem begründen, warum das nicht falsch war. Und es fühlt sich doch nicht schlecht an, wenn ich, auch wenn die Bibel das Gegenteil sagt, aber es fühlt sich nicht schlecht an. Es hat sich so gut angefühlt. Für viele Menschen heute die letzte Autorität. Ich möchte dir mitgeben, dass wenn du die Bibel nicht zur letzten Autorität in deinem Leben machst, wirst du wahrscheinlich aufhören, die Bibel zu lesen. Sie hat mir ja gar nichts wirklich zu sagen. Ich glaube, so verlassen wir Gott verstummen. Billy Graham, für viele ein Begriff, hat eine Autobiografie geschrieben und darin schreibt er, wie er in den ersten Jahren seines Dienstes eine Phase hatte, in der er die Wahrheit und die Genauigkeit der Bibel anzweifelte. Er schreibt dann, wie er eines Nachts in Tränen aufgelöst auf die Knie ging und dann Gott versprochen hat, dass er in Zukunft der Bibel als einziger Autorität für sein Leben und seinen Dienst absolut vertrauen wolle, auch wenn er vieles nicht verstehe. Und dann schreibt er, und ab diesem Moment hat Gott meinen Dienst gesegnet. die Bibel zur letzten Autorität machen, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Wisst ihr, ich verstehe auch vieles nicht in der Bibel. Da haben wir mal überlegt, warum verstehen wir Menschen so manches nicht in der Bibel. Ich habe drei Gründe gefunden, warum nicht. Vielleicht habt ihr einen vierten, ich habe drei gefunden. Erster Grund, ich bin zu faul. Warum bin ich einfach zu faul, es verstehen zu wollen? Man müsste noch ein bisschen tiefer bohren, dann käme man vielleicht zur Antwort. Zweiter Grund, ich bin zu begrenzt, weil ich Mensch bin. Gott ist unendlich und wir können nur wissen, was er uns mitgeteilt hat. Wir können nicht alles wissen. Und der dritte Grund, den gibt es bei mir nicht, aber der ist auch möglich. Ich bin zu sündig und ich will es einfach nicht verstehen, sonst müsste ich ja mein Leben ändern. Ja, vielleicht gibt es das auch bei mir. Aber es gibt es manchmal, dass man denkt, ich will das einfach nicht verstehen. Nun, Martin Luther hat gesagt, wenn ich etwas nicht verstehe, ziehe ich den Hut und gehe weiter. Meine Ermutigung fürs Bibellesen. Also, ja, ich glaube, das wirkt. Also, Mark Twain hat ja mal gesagt, oder? Mich beunruhigen in der Bibel nicht die Stellen, die ich nicht verstehe, sondern diejenigen, die ich verstehe. Also, ich glaube, wenn man etwas nicht versteht, weil es zu kompliziert ist, tut sie ihn weitergehen. Es gibt genügend, was wir verstehen und das kann uns genügend beunruhigen. Und da möchte ich euch noch einen Tipp mitgeben. Es ist ja gerade sehr passend für unsere aktuelle Jahreszeit, die wir haben. Die nennt sich Regen. Und da ist so wichtig, dass wir immer wieder den Regenschirm zuklappen. Meine Ermutigung für heute, klappt den Regenschirm zu, wenn ihr die Bibel lest. Oder wenn ihr in den Gottesdienst kommt. Es gibt manche Christen, die haben immer wie so einen Regenschirm dabei. Und dann klappt man den Regenschirm auf, so in der Predigt. Und dann spricht Gott. Und ich sage euch, Gott spricht wirklich viel. Manchmal es wie aus Kübeln. Und es regnet und ich habe so meinen Regenschirm an und es trifft so meinen Nachbarn. Ich hatte mal eine Predigt vor vielen Jahren, kam eine Frau auf mich zugestürmt nach der Predigt. Heute nicht mehr in der Gemeinde, also nicht groß überlegen, wer es war. Sie kam auf mich zugestürmt, es ging ums Thema Neid. Und dann sagt sie mir, hoffentlich hat der ganz gut zugelassen. Ich wusste um den Konflikt. Und ich habe mir gedacht, genau, Regenschirm aufgehauen. He? Der Neid, hoffentlich hat der gut zugehört. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Ihr hört eine gute Predigt und denkt, so schade war heute Fritz, Franz, Freddy, wie auch immer, nicht im Gottesdienst. Das wäre genau die richtige Predigt für ihn gewesen. Oder manchmal denken wir vielleicht auch, hoffentlich hört der jetzt gut zu. Ich schaue meinen Ehepartner nicht an, aber es wäre jetzt genau für ihn. Demut. Es wäre genau für ihn. Ich sage dir jetzt etwas sehr Provokatives, aber Gott spricht nur zu dir und nicht zu deinem. Gott spricht nur zu dir und zu dir und zu dir und zu ihm spricht er auch. Und manchmal, Klammerbemerkung, gibt es vielleicht auch etwas, was er durch mich sagen will. Ja, das gibt es schon auch. Aber Gott sagt nicht mir, er soll sich bei dir entschuldigen. Er sagt dir, vergib ihm, entschuldige dich, halte mit allen Menschen Frieden. Du sollst nicht. Welche Haltung hast du zur Bibel? Bitte lass den Regenschirm zu Hause. Klapp ihn zu, wenn du die Bibel liest. Gott will zu dir sprechen. Dann zweitens, auch ganz wichtig, dass wir die Bibel lesen und studieren. Ein paar praktische Tipps für gewinnbringendes Bibellesen. Wann, wo, wie, wer, was, wozu, womit. Ja, egal. Also, wo und wann? Mein Tipp, lies die Bibel dort, wo du dich darauf freust zu lesen. Und auch zu einer Zeit, wo du dich darauf freust zu lesen. Bei mir ist es oft am Morgen. Heute in meinem Büro, früher war es oft am Küchentisch. Da habe ich mich gefreut, oder? Kaffee, Orangensaft, Bibel. Mein Ritual bis heute. Und dann die Bibel lesen. Man sich darauf freuen kann, an einem ungestörten Ort zu einer guten Zeit. Ganz früher habe ich es am Abend gelesen, wollte nicht früher aufstehen. Ja, manche haben mir schon gesagt, das macht für mich einen Unterschied, ob ich die Bibel am Morgen lese oder nicht. Es ändert meinen Tag. Oh, das wünsche ich dir. Dass du schmecken darfst, wie freundlich der Herr ist, schon am Morgen. Dann ermutige ich zu beten zum Start. Bibel hervornehmen, dann bete Gott, bitte rede du zu mir, rede hier, dein Knecht hört zum Beispiel. Und dann lese die Bibel und jetzt gebe ich einen ganz, ganz wichtigen Tipp, der nie, nie, nie von mir angenommen wird, habe ich das Gefühl. Bitte, wenn du das erste Mal die Bibel liest, lies sie nicht von vorne nach hinten. Und trotzdem, das machen es immer alle. Und dann geben sie auf beim dritten Buch Mose und sagen irgendwie, es war so. Ah. Lies die Bibel nicht. Also, du, es sind 66 Bücher, die kann man irgendwie anordnen. Das ist nicht ein einziges Buch, es sind 66 Bücher im Deutschen. Und dann lies zuerst ein Evangelium, Jesus in der Mitte. Vielleicht das Johannes-Evangelium, das ist nicht so lange und doch inhaltlich tief. Oder Lukas-Evangelium. Und dann lies die anderen Evangelien und dann lies das Neue Testament und dann mein Tipp. Wenn du einmal mal das ganze Neue Testament gelesen hast, dann lies nochmal das Neue Testament. Und dann lies das Alte Testament und lass vielleicht 3. Mose, Chronik, Jeremia oder so noch aus. Ist auch Wort Gottes, genauso inspiriert, aber ein bisschen zäher. Vielleicht mehr so der Knochen vom Gottlet. Kann man dann schon auch mal zu sich nehmen. Aber zuerst die Milch, der Genuss, die heiße Schocke oder was auch immer du genießen kannst. Ich empfehle auch beim ersten Mal lesen eine kommunikative Übersetzung. Ich bin sehr begeistert von der Hoffnung für alle. Ja, jetzt habe ich mich geoutet. Das finde ich wirklich geniale Übersetzung in der letzten Revision. Kommunikativ, das ist so viel verständlicher. Und dann, wenn man einmal eine solche Bibel gelesen hat, dann lest auch mal eine wörtliche. Elberfelder, Schlachter, Luther, ist auch ganz wichtig. Aber das erste Mal eine Bibel, die unsere Sprache spricht, die wir verstehen können. Und dann studiere die Bibel. Es gibt ja viele Hilfsmittel, Bibellesehilfen, Plan, Kommentare. Mir hilft es immer auch dran zu bleiben mit so Farbstiften. Habe gemerkt, Leuchtstifte sind nicht so sinnvoll für diese dünnen Seiten. Dann kann man anstreichen. Das motiviert mich dann tief zu gehen und auch zu sehen, was ich schon gelesen habe. Nutzt die Bibel auch als Arbeitsbuch. Sagst du, aber das ist doch keine Arbeit, die Beziehung mit Gott. Also wenn du eine tiefe Beziehung hast, dann weißt du, dass Beziehung auch Arbeit bedeuten kann. Ich glaube, jemand hat mal gesagt, wenn du das Gefühl hast, dass Beziehung keine Arbeit ist, dann bist du noch nicht lange verheiratet oder nicht mehr lange. Also manchmal, oder das geht auch so in der Beziehung mit Gott, das ist manchmal, auch Arbeit und dann der Genuss. Studiere auch die Bibel. Vielleicht das Eva-Prinzip finde ich ganz hilfreich. Du die Bibel liest, dann stellst du dir entdecken. Zuerst mal die Frage, was steht da? Was lerne ich über Gott, über mich, über seinen Willen? Dann V, verstehe ich, was da steht? Kann ich es mit eigenen Gedanken zusammenfassen, mit eigenen Worten? Und dann anwenden. Was bedeutet das jetzt für mich? Lies die Bibel. Studiere sie. Ich habe vor einigen Wochen von einer Challenge gehört hier in unserer Gemeinde, von jungen Frauen. Und ich bitte jetzt Nadine, Ramona, Tabea, dürfen die Führer kommen. Oh, schön, wie sie nebenan hocken. Genau, ich habe sie gefragt, ob sie nicht bereit wären, mit mir noch auf die Bühne zu kommen. Denn sie haben eine Challenge gemacht und zwar haben sie die Bibel in einem Monat durchgelesen. 1189 Kapitel, bitte sehr. Nach meiner Rechnung sind das etwa 40 Kapitel gut pro Tag. Im letzten Monat Juni, plus minus 30 Tage, vielleicht 2-3 mehr. Und Tabea, als ich das so gehört habe, habe ich vor allem eine Frage gehabt. Warum? Nein, warum hast du die Challenge gemacht? Was war deine Motivation?
Ich habe davon im Januar auf Insta gesehen. Und sie, die das erklärt hat, die Erklärung hat mir sehr eingeleuchtet und die Erklärung gebe ich jetzt auch euch. Und zwar, wenn ich einen normalen Roman im Januar anfange und im Dezember dann bei der Mitte bin, weiß ich nicht mehr, was am Anfang war. Und das ist bei der Bibel eigentlich nicht anders. Und mega oft wird ja im Alten Testament irgendetwas vorausgesagt und im Neuen Testament passiert es dann. Und wenn man das einfach so liest, man checkt das gar nicht. Und ich einfach denke, das wäre wie cool, mal so einen Überblick zu haben. Aber es ist natürlich dann nicht lesen und studieren darüber, sondern man liest dann einfach.
Genau. Nadine, wo du bist fertig gewesen, hast du mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, du die einblendest, du hast geschrieben, Gott ist gut und barmherzig, liebevoll, geduldig und unglaublich gnädig. Und er ist so mächtig, es ist ein mega Geschenk, dass wir dürfen glauben und ihm dienen. Hast du mir das so geschickt, wo du die letzte Seite hast. Und ja, meine Frage an dich ist, was hast denn du so als besonderen Gewinn erlebt? Und jetzt vielleicht auch Herausforderungen und Schwierigkeiten gegeben?
Mein besonderer Gewinn ist sicher so das Alte Testament können so in einem Schritt durchlesen und so ein bisschen die Zusammenhänge einfach auch so von den Propheten und all das Zeug so ein bisschen mit dem Zusammenhang haben. Und ein grosser Gewinn ist sicher auch das, was dahinter steht, einfach so ein bisschen, ja, einfach die Geduld und die Gnade von Gott einfach noch ein Stück mehr können erfassen. Wir können es, glaube ich, nie richtig erfassen, aber es ist einfach so. Es hat mich mega, mega geflasht. Genau. Und eine Herausforderung, ich weiss, wir haben zusammen geschwätzt dort, wo wir den Schweizer Match geschaut haben.
Das war am Bibellesen während dem Match, dass sie durchkommt. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber super. Ja.
Weiss, und du hast so gesagt, so, ja, warte nur, bis du dann bei mir ein Mia bist. Und ich habe so gewusst, ja, 3. Mose, das war gar nicht so schlimm für mich. Als ich dann zu mir gekommen bin, habe ich dann gewusst, was du gemeint hast. Genau, so 52 Kapitel lang, jeder Vers. Genau, das war ein bisschen streng gewesen.
Genau, du Ramona, hast die Challenge auch gemacht. Und mir nimmt es Wunder, was ist dir von dieser Zeit vor allem geblieben? Und ja, siehst du vielleicht auch negative Seiten bei so einer Challenge?
Also für mich ist besonders geblieben, wirklich so einen Überblick zu haben, so über die ganze Geschichte vom Volk Israel, wirklich von Anfang bis zum Ende, also Ende gibt es ja nicht, aber sozusagen wie mal gesehen, was ist wirklich alles nacheinander passiert. Und spannenderweise ist für mich auch der Jeremia etwas, was geblieben ist, aber nicht wegen dem, sondern mehr, weil es mir mega eingefahren ist, um wirklich mal so gefühlt 40 Kapitel am Stück zu lesen, wie Gott das Volk aufmuntert zum Umkehren. Also er ruft und ruft und ruft und sagt, komm zurück und kehrt doch um. Und alles, was er macht und sagt, ist immer so mit dem Ziel, damit Menschen mich erkennen. Auch in den anderen Propheten ist es immer wieder so, er hat sie gestraft, ja, damit sie ihn erkennen. Und wie die Erkenntnis haben, die Strafe, die nachher gekommen ist, ist nicht einfach so aus einer Laune raus gewesen, sondern hey, er hat sie so lange ermahnt und so lange gerufen. Und der Vers, hey, ich bin den ganzen Tag vor euch gestanden mit offenen Armen und sie haben ihn einfach abgelehnt. Und das ist mir so eingefallen, das so am Stück zu lesen. Und ich konnte das wirklich wie die Strafe auch besser verstehen, können einordnen, dass Gott auch straft. Und negative Seite, für mich ist wie ein Punkt so die Haltung. Wieso mache ich überhaupt die Challenge? Das war für mich so ein bisschen, hey, ich will wirklich Gott besser kennenlernen, ich will mehr über ihn erfahren und ich habe gemerkt, ich darf es nicht aus der Haltung heraus machen, um nachher stolz auf mich, dass ich das geschafft habe oder so. Und ich habe gemerkt, in der Mitte der Challenge ist es für mich so ein Stress geworden. Ich, so, ich muss das jetzt noch machen und ja, dann habe ich auch mit der Kleingruppe diskutiert über das und konnte sagen, hey, ist jetzt eigentlich egal, ob ich es seit 30 Tagen schaffe oder was auch immer, sondern mehr die Haltung, hey, ich will von Gott lesen, ich will das machen, aber nicht mit dem Ziel, um eine Challenge zu schaffen und nachher stolz sein drauf. Genau.
Okay, wow. Das ist mir von euch sehr übergekommen, dass das nicht für mich, für uns, für irgendjemanden macht, der dann stolz ist auf euch. Und ihr werdet das auch nicht unbedingt heute jetzt zur Schau stellen, aber ich bin euch trotzdem sehr dankbar, dass das vorgekommen ist. Und ich habe trotzdem gedacht, im Sola gibt es auch eine Belohnung für die, die Challenge bestehen. Ich schenke euch auch etwas. Einfach so. Und zwar die Bibel. Das Neue Testament leichter als ein Handy sei. Kann man immer dabei haben mit einer persönlichen Widmung von eurem Pastor. Oh. Gratuliere zur bestandenen Challenge. Ich finde es genial, wenn jemand die Bibel lesen will. Vielleicht denkst du jetzt, das ist nichts für mich. 40 Kapitel pro Tag. Ja, wie viel sollen wir denn lesen? Meine Anregung ist, lies, wenn möglich, ein Kapitel pro Tag. Das sind ungefähr 5 bis 10 Minuten Lesezeit. Psalm 119 kann man ein bisschen unterbrechen. Das sind etwa 5 bis 10 Minuten Lesezeit. Und ich glaube, das schafft jeder irgendwo in seinem stressigen Alltag. 5 bis 10 Minuten weniger Fernseher oder weniger Handy oder was auch immer. Dafür mit Gott. Ein Kapitel pro Tag. Mehr geht immer. So ein Kapitel noch darüber nachdenken, vielleicht mal nur ein halbes Kapitel. Vielleicht gibt es auch mal eine Zeit, wo du nur einen Vers liest. Und dann darüber nachdenkst. Man nennt das auch meditieren. Jemand sagte mal, wenn du weißt, wie man sich Sorgen macht, weißt du auch, wie man meditierst. Man denkt einfach die ganze Zeit, statt über das Problem, denkt man über das Gute nach. Beim Reflektieren, Meditation, beim Nachdenken, wörtlich übersetzt, über das Wort Gottes. Und dann noch das Dritte, ganz wichtig, tun. Oder wenn wir immer nur essen und essen und essen, das ist auch nicht nur gesund. Braucht auch die Anwendung. Dass wir es tun, dass wir dieses Buch des Gesetzes studieren, Tag und Nacht, aber dann auch nach dem handeln, was darin steht. Denn dann wirst du Erfolg haben. Frag dich beim Lesen, Gott, was willst du mir sagen? Ich mache immer mal wieder auch das Gelesene zum Gebet. Sag Jesus, jetzt habe ich hier gelesen, 1. Petrus 2,20, dass ich meinen Bruder beständig lieb haben soll aus reinem Herzen. Aber das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig bei dem. Bitte hilf mir. Oder mach dir keine Sorgen, alle eure Sorgen werft auf ihn. Jesus, ich habe gelesen, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Was? Ich mache mir so Sorgen, bitte hilf mir. Ich möchte es dir abgeben. Mach das Gelesene zum Gebet. Bitte Jesus, dass er dir hilft, zu tun, was er von dir möchte. Ich schließe meine Predigt ab. Noch einmal mit dem Predigttext. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Jesus, vielen Dank für diesen Text, den wir heute zusammen anschauen konnten. Und es ist mein großer Wunsch für mich und für uns, dass wir eine große Sehnsucht bekommen nach dieser Milch, diesem Wort Gottes. Ich bitte dich, dass du eine Sehnsucht schenkst in unserer Gemeinde nach diesem Wort. Ich wünsche mir, dass wir eine Erweckung erleben. Und Erweckungen haben sich immer ausgezeichnet durch einen tiefen Hunger nach Gebet und nach Wort Gottes. Das bitte ich dich für uns, dass wir wie bei Esra und Nehemia uns darauf freuen, 6 Stunden lang die Bibel zu hören. Dass wir eine Sehnsucht haben und ich bitte dich, dass jetzt niemand nach Hause geht und denkt, ich muss, sondern dass wir nach Hause gehen und denken, ich will dein Wort lesen und studieren, dir ähnlicher werden. So geh durch die Reihen, schenke Ermutigung, hilf vielleicht auch einen ganz konkreten Schritt, jetzt anzugehen. Amen.